Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Okay. Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ob ich jetzt mein Gesotto 1. August ein mit Aromat würze oder ob ich in einen Toblerone beisse, für mich ist das Heimat und mit solchen Verbindungen im Kopf bin ich nicht alleinig.
Ich habe eine Maschinerie entdeckt, als ich in Neuseeland war, zwischen 70 und 78. Als ich dort eine Maschine gebraucht habe und Bernina gefunden habe, dann bin ich wieder daheim gewesen.
Es gibt Markennamen, die wir seit Jahren mit der Schweiz verbinden und wir fragen heute in der Sendung, warum ist das eigentlich so? Und wir wollen wissen, wie viel Schweiz muss in einem Produkt drin sein, wenn Schweiz draufsteht. Heute ist der DRS1 Zukunftstag zum Thema Tradition und Moderne. Wir haben von Espresso-Hörerinnen und Hörern wollen wissen, welche Marken und Produkte verschieden typisch schweizerisch sind. Der Crispin Zimmermann ist bei mir im Studio und hat die Hörerreaktionen entgegengenommen. Gibt es denn einen Namen, der oben ausschwingt?
Nein, klare Leader gibt es nicht. Die Hörerinnen und Hörer haben ein ganzes Bouquet an Marken aufgezählt, die sie mit der Schweiz verbinden.
Camille Bloch, Lind und Sprüngli, Munz, ehemalig Maestrani, Rauschhaarpflege, Huggutschli, Kambligutschli und Bärkäse.
Bei mir ist das ganz klar die Ofenmaltine.
Omega, Kalida, Ovomaltine, Lind, Gaie, ja, Nestle, man könnte noch viel aufzählen.
Crispin Zimmermann, wir haben nicht nur nach einzelnen Markennamen gefragt, sondern auch wollen wissen, warum man denn die Marken dermassen mit der Schweiz rot-weiss verbindet.
Da ist aufgefallen, dass immer wieder die gleiche Antwort gekommen ist, nämlich, dass man in jungen Jahren mit der Marke etwas Prägendes erlebt hat und die Erinnerung einem noch heute als Produkt bindet. So wie es zum Beispiel der Sonja Werder aus dem Aargauischen Unterentfelder gegangen ist. Sie hat als Kind einmal den Brotaufstrich Zenofis zugeschickt bekommen.
Als ich im 59 in Israel war, da haben mir meine Eltern eine Taube geschickt, so als Gruß aus der Heimat. Und ich habe die zum Morgen mitgenommen und habe mein Ankerbrot mitgestrichen und habe sie leider liegen lassen. Und als ich sie wollte holen nach 2 Stunden, war alles aufgebraucht, die Taube leer gewesen. Also scheinbar hat es anderen geschmückt.
Und ein anderes Beispiel aus jungen Jahren kommt von der Pia Stampfli aus Bubiken.
Ich bin in der Kindheit immer in die Ferien gekommen, jedes Jahr. Und von 5-Jährigen weg, jedes Jahr auf Willisau im Unterthur, in der Ferien. Die Familie Kneubühler hatte ein Geschäft mit Unterwäsche. Und sie hat mich jedes Jahr, wenn ich bei ihnen war, eingekleidet mit Galida-Unterwäsche. Und das ist mir noch heute in düsterer Erinnerung, weil das war immer sehr schön in diesen Ferien. Und eben, ich bin immer eingekleidet worden mit dieser wunderbaren Unterwäsche, die ich heute noch mit Liebe trage.
Also eigentlich schon unglaublich, wie man sich auch nach Jahren noch an eine bestimmte Marke erinnert und die einem sogar das ganze Leben durch irgendwie begleitet.
Genau. Das Phänomen, das ist das oberste Ziel eigentlich, wenn man so will sagen, von manchem Marketingstrateg, den Konsument ein Leben lang an sein Produkt können zu binden. Und darum unternehmen die Firmen eben auch grosse Anstrengungen, um mit der Werbung Emotionen können zu vermitteln. Eine Strategie kann dann zum Beispiel sein, dass man eben immer wieder die Heimat, die Schweiz in den Mittelpunkt rückt. Dem Konsument sagt, du bist von da, wir sind von da und darum gehören wir zusammen. Für ein Unternehmen, das mit so einem Schweizer Bezug wirbt, ist es alles andere als einfach über Jahre die Dreiecksverbindung anzubringen, Marke, Konsument und der Schweizbezug. Der Grund ist, dass der Schweizbezug eben die Traditionalität zu der Schweiz beim Konsument nicht immer gleich gut ankommt. Das sagt Mario Schranz vom Forschungsbereich für Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich.
Also generell kann man sagen, dass es natürlich auch Zyklen gibt von der Schätzung von einer Marke. Oder? Gerade in der aktuellen Krise kann man feststellen, dass Unternehmen mit ausgeprägter Schweizer Identität eben an Bedeutung gewinnen bei der Bevölkerung. Und das hat damit zu tun, dass man in der Krise eben das Übersichtliche sucht, dass man sich rückbesinnt auf den Schweizer Markt statt Globalisierung. Also je stärker die Unsicherheit steigt, desto näher rückt man eigentlich zusammen und desto mehr bedeutungsvoll wird auch die Schweiz wieder.
Ein bisschen Stolzgefühl in dem Fall, was dann wichtig war. Mhm. Und, jetzt gibt es aber ja immer wieder Schweizer Traditionsmarken, die ins Ausland verkauft werden oder Schweizer Firmen, die ihre Produkte ins Ausland auslagern. Ganz aktuell zum Beispiel Toco Wachs, der neu in norwegischen Händen ist. Schadet denn so etwas längerfristig an einer Marke?
Das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist immer wieder unterschiedlich von Marke zu Marke, von Situation zu Situation. Nehmen wir aber Beispiel aus unserer Espresso-Umfrage. Ofomaltine von der Firma Wander ist 2002 einem Nahrungsmittelmulti aus Grossbritannien verkauft worden. Der Aufschrei seiner Zeit war riesig. Was jetzt wird Tofu verkauft? Aber die Umsätze sind seither gestiegen. Es geht ob sie mit Tofu und die Umfragen haben gezeigt, dass für Kunden viel wichtiger ist, dass Ofomaltine weiterhin das neue Egg produziert wird, also in der Schweiz, und nicht die neuen Besitzerverhältnisse.
Und bleiben wir gerade bei Veränderungen von Traditionsmarken. Was sind denn eigentlich Gründe, warum dass man solche Traditionsmarken, wo man ja das Gefühl hat, da funktioniert alles, überhaupt verkauft?
Ja, das ist natürlich immer, wenn es um so Sachen geht, das liebe Geld im Spiel. Bei solchen Wechseln, da spielen halt Emotionen und Traditionen in der Regel keine Rolle. Und auch was der Konsument, also was wir von einer Marke halten, das ist einfach sekundär, weil das ist Geschäft, das ist Business. Es gibt Firmen, die mühen im Ausland produzieren, weil sie sonst gar nicht mehr könnten existieren. Ein Beispiel, auch wieder aus der Espresso-Umfrage, ist Galida, wo sie 2003 nicht mehr zur See, sondern zu Ungarn produziert. Es können aber auch politische Einflüsse eine Rolle spielen, marktpolitische Einflüsse. Schauen wir da auf die Schweizer Armee. Dort müssen seit ein paar Jahren die grossen Aufträge wegen der WTO-Richtlinie öffentlich ausgeschrieben werden. Und so kommt es, dass die traditionellen Knäggi-Trikot-Libli mit dem Reissverschluss am Hals oben seit 2007 in Indien produziert werden.
Ja. Nochmal zurück zu der Markenbindung. Ganz viele Menschen verbinden ja Emotionen und Erlebnisse mit traditionellen Schweizer Marken. Ist das denen Unternehmen, wo die Marke feiern, denen, wo die Marke kehrt, ist das denen bewusst, dass das so ist?
Das ist es. Das ist denen sehr bewusst. Ich habe mit diversen Chefs von bekannten Unternehmen geredet und das Überprüfen vom eigenen Ruf, von der eigenen Marke, wie der bei den Kunden ankommt, was der auslöst, das gehört schlicht zu den Hausaufgaben. Nehmen wir Bernina Nähmaschine, die wir auch gehört haben als Beispiel, wo Hörerinnen erwähnt haben, Traditionsmarke ist seit langem eine internationale Marke geworden, mit einem Werk in Steckborn und auch in Thailand. Trotzdem sagt der Bernina-Besitzer Hans-Peter Ulci, sagt die Verbindung von Bernina mit einem Stück Schweizer Tradition für die Firma von kapitaler Bedeutung.
Das heisst also, eine Traditionsmarke hat beim Konsumenten einen besonderen Stand. Die verkauft sich aber dann trotzdem noch nicht von alleine. Man muss eigentlich und permanent pflegen, so eine Marke. Immer wieder den Kunden zeigen, dass man noch da ist. Und ja, das ist eigentlich dann das, was wirklich wichtig ist.
Das kann man so sagen. Man muss immer wieder schauen, dass neue Kunden kommen, weil schliesslich ist die Tradition auch mal für einen gewissen Kundenstamm ausgelaufen und es müssen neue Kunden dazu geholt werden mit Emotionen, mit Aktionen und daraus muss dann wieder neue Kunden geben, die diese Marke als Traditionsmarke anschauen.
Danke vielmals, Crispin Zimmermann. Zum Schluss jetzt gerade von dem Gespräch ist das Stichwort Swissness gefallen. Ein Wort, das ja eigentlich zu einem Politikum geworden ist. Wie viel Schweiz muss es drin haben, wenn irgendwo Schweiz draufsteht? Das ist jetzt ein gradisches Thema im Espresso. Das Label Schweiz oder Made in Switzerland ist viel wert. Steht da nämlich auf einem Produkt, sind Konsumentinnen und Konsumenten bereit, bis zu 20% mehr zu zahlen, weil da also viel Geld lockt. Wird das Label Schweiz aber immer wieder missbraucht. Und der Missbrauch, dem will die Politik jetzt einen Riegel schieben. Die Swissness-Debatte läuft. Und der Tobias Fischer fasst die Debatte zusammen.
Jedes Jahr sind es ein paar hundert Fälle, wo in- und ausländische Firmen den Schweiz-Bonus missbrauchen. Sie drucken das Schweizer Kreuz, Schweizer Qualität oder Made in Switzerland auf Produkte, die herzlich wenig mit der Schweiz zu tun haben. Mit den heutigen Bestimmungen kann das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum laut seinem Vizedirektor Felix Ador nicht viel mehr gegen den Missbrauch tun als
in Brieffreundschaften zu treten mit solchen Firmen und sie höflich darauf aufmerksam zu machen, dass das gegen das Gesetz ist.
Da hat der Felix Ador vor 3/4 Jahr gesagt. An dem Tag, wo der Bundesrat seine Strategie gegen den Labelmissbrauch auf den Tisch gelegt hat. Er will klar regeln, wie viel Schweiz in einem Produkt sein muss, dass auch Schweiz draufstehen darf. Bei Naturprodukten wie Pflanzen, Früchte und Gemüse ist das noch einfach. Nur wenn die in der Schweiz oder höchstens 10 Kilometer außerhalb vom Land geerntet worden sind, sollen sie aus Sicht der Regierung das Label Schweiz bekommen. Sind so Naturprodukte aber verarbeitet, da geht es vor allem um Lebensmittel, wird es eine Stufe komplizierter. Dann müssten mindestens 80% vom Rohstoffgewicht aus der Schweiz kommen. Weil da aber sind von der berühmten Schweizer Schockgewehr, soll es Ausnahmen geben. Zum Beispiel eben für den Schockirohstoff Kakao, den es in der Schweiz gerne gibt. Bei Industrieprodukten wie Maschinen, Uhren oder Schmuck sind die Kosten entscheidend. 60% der Kosten für die Herstellung, die Forschung und die Entwicklung müssten in der Schweiz anfallen, damit ein Produkt als schweizerisch verkauft werden darf. Ob die Bestimmungen wirklich so eingeführt werden, ist offen. Die Vorschläge vom Bundesrat sind jetzt beim Parlament und dort noch ganz am Anfang von einer Etappe. Als erstes befasst sich jetzt einmal die zuständige Kommission vom Nationalrat mit dieser Swissness-Vorlage. Der Gegenwind ist aber schon da. Aus der Wirtschaft gibt es deutliche Stimmen, die vorgeschlagenen Regeln seien zu wenig flexibel und sie tägen zu unnötigen Zusatzkosten führen. Und von Konsumenten- und Landwirtschaftsseite her hört man, es gäbe zu viele Ausnahmen bei den Lebensmitteln. Wie viel Schweiz muss drin sein, wenn Schweiz draufsteht? Diese Frage gibt also genug Stoff für eine spannende Debatte. Made in Switzerland.
Seit der Beitrag von Tobias Fischer. Und wir stellen die Frage, wie viele Schweizer Traditionen haben wir denn zum Beispiel in 20 Jahren noch? Und was wird moderne Schweiz in 20 Jahren uns machen? Das ist das Thema heute auf DRS1, der Thematag mit DRS1 in Zukunft. Die grosse Diskussion, die startet dann am 9. heute Morgen live aus Freienfeld. Bis in 5 Jahren will Swisscom 1 Million Haushalte an das Glasfasernetz anschliessen. Aus dem Grund ist ganz gut möglich, dass bei L im Briefkasten auf das Mal ein Vertrag drin ist. Man soll den Vertrag unterschreiben und kostet gegen das gar nichts, sagt Swisscom. Espresso-Hörer sind aber verunsichert, weil sie sich fragen, was ist eigentlich hinter diesen Vertrag und kann man die mit einem guten Gewissen unterschreiben? Die Antwort auf diese Frage, die kehrt ihr morgen bei uns, um 20.08.
Espresso. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.